Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich sage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen, Folge 80 vom Wartungsfenster vom 22.05.2026. Mit mir dabei
die Claudia.
Und ich bin der Patrick, Glück auf. Hallo.
Hallo zusammen.
So, da sind wir wieder. Wir haben ja versprochen, dass wir wieder da sind.
Ja, ja.
Ein Versprechen, ja, ja, ne? Was wir auch halten müssen.
Mhm, genau.
Wir wurden übrigens vom Wolfgang, vom Engineering-Kiosk, lobend erwähnt, dass wir nach einem Jahr Pause wieder weitergemacht haben.
Ja, wir haben ein Weilchen gebraucht, aber...
Aber, ne?
Aber wir haben es gemacht.
Genau. Ja. Mama didn't raise no quitter,
ne? Es gab auch keinen Punkt, wo wir je gesagt haben, boah, nee, och, lass mal nicht weitermachen. Wir wollten eigentlich immer die ganze Zeit, aber genau. Manchmal ja? Ist das Leben halt
nicht. Wir sind hier, um zu liefern. Genau. Ja, etwas mehr, ja, nee, nicht ganz 4 Wochen seit der letzten Aufnahme. Und ja, was soll ich sagen, ne? Irgendwie alles fackelt, alles brennt.
Ach, überall.
Ganz schlimm.
Gerade hier heute aktuell, ne? Heute, gestern.
Ja, tatsächlich noch ein bisschen eher. Genau, also es ist jetzt nicht wieder irgendwo ein Wal gestrandet. Aber ja, sowas Ähnliches halt, ne? Wobei, das wäre ja mal lustig, wenn irgendwelche Boomer dazu mal KI-Musik machen würden. Ja. Dass irgendwelche Finanzdienstleister hops genommen werden.
Gut. Hey, du kannst ja mal versuchen. Fütter doch mal die KI, guck mal, was rauskommt.
Ich mach das. Vielleicht muss ich ja nicht mehr arbeiten gehen.
Dann spielst du nächstes Mal vor hier, ja?
Oh, ja, ich mach das. Mhm. Ja, kommen wir direkt mal zum ersten Thema, ne? Was ist passiert heute Morgen, ne? Also eigentlich, meine Tochter lässt sich immer vom Radio wecken, aber immer so laut, dass ich das halt auch dann höre.
Mhm. Praktisch.
Und es waren dann die Nachrichten heute Morgen und es ging die Meldung rum, dass die Uniklinik Köln Opfer oder ein Dienstleister der Uniklinik Köln Opfer eines Cyberangriffs geworden ist.
Jetzt kann der Dienstleister für ein Krankenhaus erstmal alles Mögliche sein.
Korrekt, ne, weil da werden ja durchaus viele Sachen ausgelagert. Mhm. Interessant wurde es dann aber, als es dann hieß, dass er dann Patientendaten, Patientenkommunikation jetzt wieder weggekommen ist. Mhm. Und zumindest in den WDR2 Nachrichten von heute Morgen war halt erstmal nur die Rede von der Uniklinik Köln, aber bei der Recherche für das Thema fiel dann direkt auf, ja, es waren jetzt nicht nur die Uniklinik Köln, sondern tatsächlich mehrere Unikliniken. Mhm. Und du hast es ja gerade schon gesagt, ne? Die lagern gerne mal Verwaltungsaufgaben aus an externe Dienstleister und das ist eben auch dann die Abrechnung von Privat- und wahlärztlichen Leistungen. Machen übrigens normale Hausärzte, Zahnärzte etc. auch.
Ja, ganz häufig.
Genau. Mhm. Ne? Typischerweise sieht man das halt nicht, weil man als Kassenpatient halt eigentlich nie Rechnungen bekommt, außer bei Wahlleistungen.
Ja gut, doch von Zahnärzten kriegt man schon mal, aber das ist dann meistens auch über so einen Dienstleister, ja. Mhm. Oh. Ist klar. Mhm. War auch Diagnose?
Wobei.
Also zumindest wird es ja, Behandlungsverläufe werden ja ersichtlich sein, ja, ne? Weil da muss ja drin stehen, was da abgerechnet wird.
Ja, also halt typischerweise so Daten, die halt gebraucht werden.
Also sagen wir mal einfach empfindliche Daten von.
Genau, keine Daten.
Von Menschen.
Genau, keine Daten, die wir zum Beispiel in die Litfaßsäule nageln würden. Ne?
Genau.
Ne? Mhm. So, und genau das eben, dass solche Sachen halt von Dienstleistern verarbeitet werden, das ist eben dann am 14. April 2026, also tatsächlich schon eigentlich über einen Monat her, ist dem saarländischen Abrechnungsdienstleister Unimed zum Problem geworden, denn diese wurden Opfer eines Cyberangriffs und damit eben auch mindestens diverse Unikliniken. Was ist passiert? 14. April, ne, Kriminelle greifen eben auf Systeme von Unime zu, und laut, also Badische Zeitung hatte dann gemeldet, unter anderem wohl auch die Berliner Charité, ne, und der Angriff, muss man ganz klar sagen, das war halt gegen diesen Zahlungsdienstleister, nicht gegen die Kliniken selber. Das heißt, ne, klinische Systeme, Laborinformationssysteme, Krankenhausinformationssysteme, ne, PACS und so weiter waren da jetzt nicht von betroffen. Und naja, so um den 21., 22. Haben dann halt auch mehrere Unikliniken die Öffentlichkeit informiert, nachdem sie halt erst am 18. Mai, also quasi über einen Monat nach dem eigentlichen Angriff von Unimed, belastbare Angaben zum Ausmaß bekommen haben.
Okay, ja gut. Das bedarf natürlich immer einer gewissen Auswertung, ne? Also einmal zu sehen, da gab es einen Angriff, aber zu sehen, was wurde da, was ist da abgeflossen, das dauert wahrscheinlich schon mal immer ein Weilchen.
Das ist total interessant. Also wir haben hier mal ein paar Zahlen. Also ne, Stand 22.05. bei der Uniklinik Köln, das war auch eine Zahl, die heute Morgen in WDR 2 zu hören war, circa 30.000 Betroffene. Und von diesen 30.000 Betroffenen sind bei 27.298 allgemeine Daten halt abhanden gekommen. Name, Adresse, behandelnder Arzt, Rechnungsnummer. Ja. Bei 843 Personen sind zudem Gesundheitsdaten abhanden gekommen, also Inhalte aus Patientenkommunikation mit dem Abrechnungsdienstleister, und bei 5 Personen tatsächlich Finanzdaten wie IBAN oder Kontonummer.
Ah, okay.
Also fand ich so interessant, dass sie das so detailliert raus.
Also so detailliert konnten die das benennen, was.
Ja, zumindest für die Uniklinik Köln. Okay. Also Uniklinik Freiburg, 54.000 Betroffene, da auch tendenziell eher Stammdaten in 900 Fällen, Rechnungs- und Diagnosedaten, Uniklinik Tübingen, 5.000 Betroffene.
Ja.
Interessant da, 1.200 mit Gesundheitsdaten, aber 3.800 mit Finanzdaten, wobei man jetzt auch wieder nicht sagen kann, okay, was sind Finanzdaten, sind das wirklich IBAN-Kontonummer oder sowas halt, ne?
Das müssten dann wieder IBAN-Kontonummer sein. Ja. Ne? Also,
ne? Uniklinik Heidelberg-Mannheim, 11.000 Betroffene, ne? Also auch da wieder Stammdaten bei ca. 2.700, auch Rechnungsdaten. Uniklinik Ulm, 1.600, davon dann halt 300 mit rechnungsrelevanten Daten. Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg, 1.266. Also da nur 400 mit Diagnose- und Behandlungsinfos. Was ich total witzig finde, ich habe eine Uniklinik, also eine Charité hatten wir weiter oben schon mal, das hat die Badische Zeitung berichtet, dass die Charité betroffen war, aber ich ganz persönlich vermisse eine Uniklinik in dieser Aufzählung. Und zwar die Uniklinik Mainz. Warum? Weil ich selber mehrfach von der Uniklinik Mainz, da ist eine meiner Töchter mal behandelt worden, selber von der Uniklinik Mainz Rechnungen bekommen habe, die über Unimed gelaufen sind.
Ach. Oder vielleicht war es nicht betroffen. Vielleicht, man weiß ja nicht so genau, welche Daten da weggekommen sind, ne? Oder vielleicht ist ja nur ein bestimmter Zeitraum, vielleicht ist ein Archiv weggekommen, oder vielleicht sind das Dinge, die schon.
Ja, genau, da ist die Frage, woher kommen die Daten, oder
sowas.
Ne?
So genau wird man das auch nicht rauskriegen, aber mitgerechnet hat, wir reden hier von offiziell bekannten ungefähr 100.000. Datensätze.
Überleg mal, ne? 100.000, ne? Also das finde ich total spannend. Also die betroffenen Kliniken haben die Datenübermittlung auch eingestellt an die Unimed. Ich meine, soweit natürlich logisch, ne? Datenschutzbehörden, BSI, die sind auch natürlich informiert. Ne? Das übliche, Strafanzeigen, Staatsanwaltschaft, lalala. So, und jetzt kommt das Spannende, und da bin ich dann auch mal, ich persönlich gespannt, weil, ne, ich habe ja auch mal Rechnungen von Unimed bekommen. Also betroffene Patienten werden wohl individuell mit Brief oder per Brief informiert. Wer keinen Brief hält, ist nicht betroffen. Also bin ich mal gespannt, vielleicht kriege ich auch noch ein Briefchen. Mal gucken.
Frage ist, wie lange sowas dauert bei 100.000 Datensätzen?
Ja gut, das muss ja schon irgendwie zeitnah passieren. Die können ja nicht sagen, 3 Monate oder so.
Ja.
Unimed selber hat auf Medienanfragen bisher nicht reagiert. Eine Veröffentlichung der Daten ist laut Experten nicht wahrscheinlich.
Ist unwahrscheinlich, ja. Also.
Was natürlich. Das ist jetzt so ein bisschen so die Einordnung jetzt, wobei das eine Disclaimer, Leute, ne, das ist jetzt hier die Einordnung von interessierten Laien. Es ist ja jetzt auch wieder so ein klassisches Supply Chain Angriffsszenario, ne? Und ich meine, wir haben ja auch Kunden so im Healthcare-Umfeld, ne? Und klar, Abrechnungsdienstleister sind die einen, was wir natürlich ganz häufig sehen, Labordienstleister, ne? Also nicht jedes Krankenhaus hält sich ja noch den Luxus von einem eigenen Labor. Manchmal ist es ja so, dass Labordienstleister dann halt Labore in den entsprechenden Häusern betreiben.
Ja, ganz häufig.
Ne? Also auch Labordienstleister wären natürlich da immer, könnten natürlich auch so ein lohnenswertes Ziel sein.
Wobei ich mich nicht erinnere, haben wir das gehabt?
Was?
Gab es da bekannte Fälle von Labordienstleistern?
Bekannte Fälle wüsste ich jetzt keinen.
Ja, deswegen das.
Nee, aber ist
ja,
halt,
es würde
also,
nahe
es ist halt, aber also klar, natürlich, du hast natürlich in so Krankenhäusern oder generell so in Unternehmen so oder aus dem Gesundheitsbereich hast du nicht ganz viel, ne? Weil ganz ehrlich, kaum einer von denen betreibt seine Küche noch selber, kaum einer von denen betreibt so Reinigungstätigkeiten ne? Noch selber, Wäscherei und sowas, das macht ja keiner mehr selber, das ist ja alles ausgelagert an Dienstleister. Wobei das wahrscheinlich unkritisch ist, weil ich glaube, keine Sau interessiert sich dafür, welches der drei Menüs du jetzt bestellt hast. Aber Labor ist halt schon auch wieder interessant, ne? Weil Labor sind natürlich auch wieder Gesundheitsdaten.
Ja, genau. Aber sind, ja, gut, was heißt interessant für einen Angreifer? Ist das etwas Erpressbares? Dein Blutzucker ist aber nicht hier.
Genau, da kriegst du dann irgendwann besorgte Anrufe von irgendwelchen osteuropäischen Leuten. Ja, also wir haben hier mal übere Sachen. Also das sieht ja ganz schlecht aus.
Ganz schlimm. Wenn sie nicht jetzt mal ihr Erbe regeln. Nein, verstehst, was ich meine, ne? Also inwieweit würdest du sagen, sind Labordaten ein lohnenswertes Ziel für einen Cyberangriff?
Nee, Labordaten nicht, aber klar, so Adressdaten, gerade in Kombination mit Finanzdaten, ne, das ist natürlich perfekt für Phishing. Auch Schockanrufe, ne, dieses, ich hatte einen Autounfall, Mutter, du musst mir hier Geld überweisen.
Genau, weil deine Mutter kennt dich auch nicht an der Stimme am Telefon. Okay.
Gut. Ich denke schon. Also hoffe ich. Ich habe das noch nie ausprobiert. Aber gut. Also da muss man natürlich mal gucken, was jetzt dabei rauskommt. Mhm. Also ob diese Daten halt irgendwo auch wieder auftauchen. Problematisch dabei, ne? Also es war ungefähr, also ne, sind 5 Wochen vergangen zwischen Angriff und Informationen an die Öffentlichkeit. Unimed brauchte halt auch echt 5 Wochen, um dann halt irgendwie so rauszupuppeln, was da an Daten abhanden gekommen ist. Weil die DSGVO, die sieht ja bei solchen Datenbanken grundsätzlich eine Meldepflicht innerhalb von 72 Stunden.
Ja, das ist
und
auch
eine unverzügliche Information der Betroffenen, ne?
Ja, wo du ja sagtest ja eben, das dauert hat ja einen Monat gedauert circa, ne, bis die Unimed informiert hat. Und da hatte ich ja noch gesagt, ja gut, so lange kann das ja forensisch, aber nur noch mal klargestellt. Die haben gar nicht informiert. Die haben nicht zu dem Zeitpunkt am Anfang schon sagen können, wie viel abgeflossen ist. Sie haben gar nicht informiert.
Korrekt.
Ja gut, dann nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe. Das darf eigentlich nicht sein.
Ja. Also theoretisch DSGVO-Verstoß. Und das Gesundheitswesen bleibt halt weiterhin ein ganz, ganz, ganz attraktives Ziel für Cyberangriffe. Kann man halt nur die ganzen Unternehmen der Gesundheitsbranche anregen, animieren, da auf ihre Cybersec zu achten.
Auf jeden Fall. Ne? Ich meine, Patientendaten sind ja das eine, ne? Aber musst du um jeden Preis vermeiden. Ne? Das heißt, Krankenhaus ist leichter erpressbar, ne, als so manches Unternehmen.
Ja, sind halt auch besonders sensible Daten, die da wegkommen. Ne? Plus natürlich das Problem, viele Prozesse im Krankenhaus sind IT-getrieben und wenn dann da wirklich mal irgendwie Shutdown ist wegen Cybervorfall, dann kannst du das Krankenhaus direkt abmelden.
Das meinte ich, ne? Das heißt, wirf mal jetzt hier bitte ein paar Bitcoins ein. Die Masche. Ja.
So kommt natürlich auch immer darauf an. Also wenn man so den Gesundheitsexperten glauben darf, haben wir ja eh viel so viele Krankenhäuser. Ich glaube, das ist in Köln halt schon immer, also ich weiß nicht, Köln ist natürlich sehr groß, wir haben auch sehr viele Krankenhäuser. Wenn ich jetzt mal so in meinen ländlichen Bereich gucke, da haben wir nicht mehr ganz so viele Krankenhäuser. Wenn ich mir vorstelle, dass dann halt so ein Klinikum Mechernich oder sowas mal sagt, ne, heute nicht mehr und auch morgen nicht mehr und übermorgen auch nicht. Aber das wäre schon ein ziemliches Desaster.
Ja,
weil dann hast
gut,
du im Umkreis halt nichts mehr.
Das sind allgemeine Kliniken, in Anführungsstrichen. Es gibt ja auch spezialisierte Kliniken. Davon gibt es definitiv nicht genug in Deutschland.
Ja.
Also wer auch immer behauptet, es gibt so viele Kliniken in Deutschland, den möchte ich gerne mal treffen.
Besitzig. Ja, also das bleibt noch ganz spannend. Wir werden das Thema beim nächsten Mal nochmal aufgreifen, mal gucken, was sich da so in der Zwischenzeit getan hat. Ich werde berichten, wenn ich ein Briefchen bekomme.
Ja. Ne? Mach das.
Dann
Thema wieder aufgreifen.
Genau, Thema wieder aufgreifen. Wir müssen Buße tun.
Wir haben einen Fehler gemacht.
Ja, genau.
Wir haben was Falsches gesagt.
Ja, wir haben zu Unrecht auf Citrix eingeschlagen.
Wir haben uns vertan.
Tut mir total leid. möglicherweise haben wir in der letzten Folge den Eindruck erweckt, Citrix sei das zweite Unternehmen gewesen, gegen das die CISPI eine EU-Wettbewerbsbeschwerde eingereicht hat. Das war falsch.
Ja, ich weiß nicht genau.
Asche auf unser Haupt.
Ja. Ja, gut, passiert den Besten. Ne? Wir sprachen ja eigentlich über Broadcom.
Genau, über den einen Bulli und dann dachte man natürlich
an den anderen Bulli. Aber der andere Bulli war dann eigentlich genau. Microsoft.
Richtig. Genau, die haben nämlich, wann haben sie auf den Sack bekommen?
2022.
Und weswegen?
Ja, wegen ihrer Lizenzpolitik. Ne?
Ach, was?
Also die Kunden wurden faktisch in Richtung Azure gedrängelt.
Ach
ja.
Was?
Ja, ach. Ist auch heute nicht mehr so, ne? Überhaupt nicht. Nee, aber man hat sich geeinigt, ne? Also 2024 hat sich ja alles ein bisschen. Microsoft hat dann 20 Millionen Euro an den Verband gezahlt. Und er sollte sogar Mitglied. Also ich finde, das ist ja überhaupt
20
keine.
20 Millionen für eine Microsoft, das ist so.
Das ist genau Kaffeekasse.
Das ist Rundungsfehler.
Genau, 20 Millionen an den Verband. Ja, und vor allen Dingen, dass der Verband sich damit dann von der Backe schaffen. Egal.
Sagen wir es mal so, es kommt ja ein bisschen nach. Also Microsoft kann mir auch gerne 20 Millionen geben, ja. Kein Problem. Ich sehe dann auch davon ab, weiter über die zu schimpfen.
Ja, du musst auch zu härteren Mitteln greifen. Du musst anfangen, sie winzig weich zu nennen.
Winzig weich. Nee, so alt bin ich noch nicht. Für winzig weich bin ich noch nicht, oder auch für Microsoft mit dem Dollarzeichen statt dem S, da bin ich auch nicht alt genug für.
Also egal wie schnell wir jetzt weitermachen, wir werden niemals zu Boomern werden, ne? Brauchst du ja keine Sorgen machen. Das passiert so nicht.
Aber vielleicht greife ich meine Idee mit den KI-Songs nochmal auf, vielleicht gibt's dann so einen kleinen Diss-Track für gegen Broadcom. ja, genau, das läuft ja auch immer noch. Mhm. Und
ja, das ging Broadcom, ne?
Ja, genau. Mhm. Ne? Denk daran, don'tbebullied.cispi.cloud.
Genau.
Ja, so ja. Und gut, jetzt haben wir den ersten, also ne, Unimed war eine ganz frische Nummer. Jetzt haben wir Buße getan, ja, dass wir hier Citrix zu Unrecht an den Pranger gestellt haben. Was ist denn in den letzten 4 Wochen noch in Arsch gegangen? Das Internet in Deutschland.
Alles. Wir haben doch gesagt, es hat alles gebrannt, ne?
Genau.
Das Internet in Deutschland.
Hast du das eigentlich mitbekommen?
Als ich es gelesen habe, habe ich gefragt, warum habe ich das eigentlich nicht mitbekommen?
Ja, gut, okay, da bin ich ja nicht alleine gewesen.
Ja. Okay, du hast es auch nicht mitbekommen.
Nee, ich hab's auch nicht mitbekommen.
Ja, vielleicht.
Witzigerweise.
Ne? Es ist ja auch nicht TikTok.de, ne?
Genau, nur wenn TikTok nicht geht, dann sagen wir, das Internet ist kaputt.
Ja, was macht man denn abends um 21 Uhr irgendwas? Ich bitte dich.
Aber pass auf, das könnte jetzt bei uns schon so sein, wie bei den Boomern, die sagen, wenn Facebook nicht geht, dass das Internet kaputt ist. Ihr guckt mich nicht so an.
Ja, aber du hast gesagt, dass das Internet kaputt ist. Ich habe nicht gesagt, dass das Internet kaputt ist.
Ja, das Internet.
Wir sollten erklären.
Dann erklär mal, was ist denn eigentlich das Internet?
Wir haben eigentlich wieder zwei Dinge gehabt. Ne? Letztes Mal haben wir ja noch berichtet von den D-Trust-Vorfällen.
Genau.
Und etwas sehr, sehr, sehr Ähnliches hat kurz danach die SwissSign ereilt.
Ach nein.
Also noch eine andere große.
Ja, nicht mal auf die Schweizer verlassen.
Nee. Und ja, das andere war ein DNS-Sec-Ausfall bei der DNIC, ne?
Aber, ne? Also DNS-Sec, ja, also weitestgehend DNS-Sec. Security und
genau.
Signaturen und dann wieder, ne, Zertifikate. Ja, diese Scheiße mit den Zertifikaten, die macht das Internet kaputt.
Da soll man nicht einfach überall Zertifikate, die
40 Jahre Laufzeit.
Ach, einfach unendlich.
Unendlich, genau. Ich weiß gar nicht.
Überhaupt, warum eigentlich Zertifikate? Das soll man einfach alles unverschlüsselt machen.
Genau, das Internet ist doch mal mit dem Gedanken des gegenseitigen Vertrauens entstanden, ja. Mhm. Protokolle wie SMTP, BGP, ja, man vertraut sich doch. Wo ist das Vertrauen hin?
Ja. Ja, ne, auch so Router untereinander. Doch, doch, eigentlich ist da schon noch ziemlich viel Vertrauen, nur halt nicht dem Anwender gegenüber.
Also ja, Anwendern sollte man eh nicht vertrauen.
Ja, siehst du.
Die klicken überall drauf. Aber so, jetzt back on topic.
Ja,
so,
genau.
Was ist bei der Swisscide abgebrannt? Wo haben die Schweizer nicht schnell genug reagiert?
Ja, wir haben das ja sehr ausführlich letztes Mal über die D-Trust erzählt.
Genau.
Dass dort ein formeller Fehler bei dem Erstellen bestimmter Zertifikate.
Genau, sie hatten
war,
genau, die Kontrolle, ne, das Minting. Mhm. Genau, der genau. Hat, sie hatten einen kleinen Prozessflaw, sagen wir es mal so.
Genau. SwissSign hat hier einen Compliance-Bug im Bugzilla von Mozilla eröffnet. Mhm. Und zwar ging es da um das Feld Common Name für SMIME-Zertifikate, weil das falsch in der eigenen ja CPR, ne, nennen die das, ne?
Also Certificate Policy and Requirements, ne, genau. Für SMIME-Zertifikate. Mhm.
Genau. Also sie haben selber quasi einen Fehler in ihren eigenen Baselines gemeldet, als Bug gemeldet.
Okay, Common Name, ja gut, da muss halt die E-Mail-Adresse rein. Ja. Was haben sie da reingeschrieben? Was eigentlich?
Ja, SwissSign hat da den Vornamen, Nachnamen reingeschrieben, statt E-Mail-Adresse.
Das macht für ein SMIME-Zertifikat wenig Sinn.
Ja, aber der Common Name ist ja aber auch so ein Ding. Ich meine, solange, ne, ich meine, du hast auch alternative Antragstellernamen, wenn da doch die E-Mail-Adresse drin steht, ist das doch für SMIME auch wieder okay.
Wobei, das ist spannend.
Jetzt müssen wir doch mal kurz darüber reden, was ist denn, warum ist denn der Common Name eigentlich so wichtig?
Ja, der Common Name ist ja heute eigentlich egal, weil das die ganzen Browser eigentlich nur noch in das Sahnfeld reingucken, ne? Das ist ja auch etwas, wo immer wieder Leute drüber stolpern, die Zertifikate oder CSRs erstellen und dann das Sahn, also quasi den Common Name nicht nochmal in das Subject Alternative Names Feld reinschreiben und sich dann wundern, warum die ganzen modernen Browser sagen, nö.
Ja, weißt du, was mich daran wundert, ist, warum hat denn die Welt sich so sehr daran gewöhnt, das alles in den Subject Name reinzuschreiben und nicht direkt in den SAN? Weil das stand doch immer schon so fest per RFC. Also es war doch schon immer so, dass das Wichtigere der SAN war, oder? Oder vertue ich mich da, weil es immer eine Anpassung?
Ich glaube, das CAP-Forum hat da an der Stelle irgendwann mal nachgeschärft.
Ja, es wurde nicht enforced, ne? Aber ich glaube, in der RFC könnte das sogar schon immer dringen. Müssten wir nochmal nachgucken.
Das müssten wir nochmal nachgucken, bevor wir jetzt wieder Bullshit erzählen und dafür gecancelt werden, sagen wir jetzt lieber nichts. Aber gut, sie haben da halt, also ähnliches, ne, sie haben da auch wieder so ein Policy-Problem gehabt und haben Buße getan. Hieß natürlich auch wieder, alle ausgestellten Zertifikate mussten halt zurückgerufen werden innerhalb von 120 Stunden, yada, yada, yada. Auch wir hatten wieder einen Kunden, der davon betroffen war, der also für eine dreistellige Anzahl User neue SMIME-Zertifikate rausrotzen musste. Das war schon ein bisschen, naja, nicht ganz so geil. So, das war Klops 1, ja, aber ich glaube, der ein bisschen schlimmer war, das war der DNS-Sec-Fail der DENIC. Nämlich am Abend des 5. Mai, so gegen 21.50 Uhr, häuften sich Meldungen. Und das Fun Fact, das habe ich auf Reddit gesehen. Mhm. Ja, das wird so DE-Domains nicht erreichbar. Mhm. Und auch dann natürlich mit DE-Domains verbundene Dienste. Und dann die Fehlerursache war jetzt kein Angriff, auch wenn das am Anfang halt durchaus kolportiert wurde, sondern da hat einfach jemand einen kleinen DNS-Sec-Flaw eingebaut, nämlich bei der DENIC selbst, nämlich der SOA-Eintrag, also der Start of Authority für die DE-Zone war ungültig signiert. Das war so richtig meh. Ganz kurz, wie das so im Internet funktioniert. Es gibt die Root-Server, die kennen dann halt die autoritativen Name-Server für .de zum Beispiel. Und die autoritativen Name-Server für .de kennen dann halt wieder entsprechend die weiteren Name-Server, zum Beispiel für wartungsfenster.de oder sonst irgendwas. Man konnte das dann auch schön zum Beispiel mit DIC halt nachvollziehen. Da gab es dann halt einen Signaturfehler, ne? RSIG with malform signature found. Und das eigentliche Problem war dann, dass Resolver, die DNSSEC validieren, dann gesagt haben, ne, .de ist nicht vertrauenswürdig und damit brannte dann alles. Das heißt, viele nutzen natürlich DNS-Resolver von Google, also Quad 8, Cloudflare, Quad One, die waren betroffen. Es gab natürlich auch ein paar Provider-eigene DNS-Resolver, die das Problem auch hatten. Aber das Ganze war dann auch, ich sag mal, kurz nach Mitternacht schon wieder erledigt. Also die DENIC hatte das dann irgendwie kurz vor 23 Uhr, hatten sie es schon angeschlagen, gesagt, ja, wir haben da ein Problem. Es gab halt auch ein Workaround, ne? Also wenn du betroffen warst, dann konntest du halt einfach quasi einen nicht validierenden DNS-Server eintragen und dann konntest du halt wieder surfen. Das war nicht das Problem. Also
ja, okay.
War halt jetzt nicht für jeden machbar, muss man ganz klar sagen.
Das ist klar.
Ich glaube, Quad 9 war auch gar nicht betroffen. Also wer Quad 9 genutzt hat, der konnte wohl surfen, aber Quad 8, Quad 1, also der Cloudflare und der Google DNS, die hatten da definitiv Probleme. Ja, hat halt einer irgendwie Bockmist gebaut, ne, Asche auf ihr Haupt. Die DENIC hat angekündigt, dass es dann eine Nachuntersuchung geben wird. Das habe ich jetzt nicht mehr ganz verfolgt.
Ja, aber war ja auch schnell behoben, ne?
Ja, gut, aber ein paar Stunden war halt erstmal irgendwie, brannte alles, ne?
Ja, nach näherem Nachdenken werde ich das wahrscheinlich auch deshalb nicht mitbekommen haben, weil ich schon im Bett lag. Aber
ja,
21.50 Uhr.
Ja, gut, ja. Das war natürlich für deutsche Zeitzone eine sehr glückliche Uhrzeit.
Ja,
ne? Genau. Das haben nicht viele
ja,
mitbekommen.
Ja, und surfst du viel auf .de? Also ich meine, wenn ich mal so grob überlege, über einen Tag verteilt.
Nö.
Ja?
Nö.
DHL also, schon mal, wenn ein Paket kommt, aber.
Ja, habe ich eine DHL-App da, also ich surfe nicht bei DHL.
Ja, aber wird ja auch mit DHL.de.
Ja.
Wird ja auch arbeiten. Aber
ich sitze nicht um 21.50 Uhr auf der Couch und öffne die DHL-App.
Nee,
die
ich
öffne
auch nicht.
Ich nur, wenn da irgendwie eine rote 1
ja,
steht.
Ja, aber stell dir vor, du würdest, du müsstest noch mit dem Zug irgendwo hinfahren, ne? Dann wäre wahrscheinlich Deutsche Bahn. Die waren, glaube ich, auch.
Die waren auch betroffen?
Klar.
Um 21.50 Uhr fahre ich nirgendwo mit der Deutschen Bahn hin.
Nee, ich auch nicht, aber es soll Leute geben.
Mein Beileid. ja, was können wir daraus lernen?
War ja, alles gut, selbst das gemacht. Wollte ich gerade sagen. Irgendwie selbst gemacht. Ne?
Genau, war kein Angriff, war kein ausgenutzter Bug. Ja, war einfach.
Ja, und Mensch. Wenn ich mein, das mit SwissSign war jetzt auch streng genommen kein Ausfall. Das war lästig, aber kein Ausfall. Ne? So.
Ja, wobei ich das natürlich interessant finde. Warum finde ich das interessant? Natürlich der zeitliche Zusammenfall mit wer hat's
D-Trust.
Mit D-Trust. Ich kam jetzt nicht auf D-Trust, Entschuldigung.
Ja, alles gut.
Was natürlich dann auch da wieder gezeigt hat, naja, also ne, so Prozesse und Dokumentation und Policies, ja, da guckst du halt, naja, eigentlich gerade in dem Zusammenhang solltest du da eigentlich besser drüber gucken, aber zwei Fälle in so kurzer Zeit, die das offenbaren, lassen mich vermuten, dass das auch andere möglicherweise nicht so gut im Griff haben oder der ein oder andere vielleicht drüber gucken sollte.
Ich hätte ja noch angemerkt, du sagst jetzt zwei, ich würde sagen drei, weil D-Trust ist ja noch ein zweites Mal gekommen.
Die hatten ja zwei Klöpse.
Die hatten ja. Also
ja,
erst das, was wir Robert Esma erzählt haben. Und dann haben auch die offensichtlich irgendeinen Flaw in ihren Esma-Zertifikaten noch gefunden.
Ja.
Wo wir auch wirklich Kunden hatten, die nicht, keine Ahnung, 100 oder 200, sondern eher mal so 1000 Zertifikate neu klimpern mussten für Esma.
In dem Fall kannst du froh sein, wenn du halt irgendeine Software hast mit einer Schnittstelle zu einer CA, wo das dann automatisch gemacht wird, ne?
Ja, aber so automatisch ist es ja nicht. Also automatisch, die Software sieht ja nur, das Zertifikat ist noch gültig und würde sich nicht bemühen, ein neues zu ziehen.
Ja, du musst es halt
zurückrufen. Das war trotzdem nämlich dann ein Problem. Aber dann hättest du ja warten müssen, bis das Zertifikat revoked wurde. Wenn du also dafür sorgen willst, dass der Anwender nicht irgendwie, ne, mal ohne Zertifikat schicken, ja, da steht, dann musst du schon als Admin was händisch machen, ja.
Ja gut, aber das machst du dann im Zweifelsfall, also jetzt in unserem Fall ist ja ganz häufig so No-Spam-Proxy oder Certificon, ne, irgendwie sowas in die Richtung. Jetzt stell dir mal vor, du bist so ein Laden und hast SMAM-Zertifikate wirklich, also so wie man es eigentlich macht, wirklich, wirklich auf den Geräten.
Ja, das muss ich mir noch nicht groß vorstellen.
Boah, dann bist du richtig gefickt, ey. Boah.
Ja, das, ganz ehrlich, wenn das irgendwer da draußen macht für mehr als 10 Leute, der ist eben Klammerbeutel. Also nein.
Naja, aber eigentlich ist es ja richtig, weil End-to-End ist End-to-End, ja, ich weiß, und nicht dass das Gateway End-to-End to Gateway, ist. Weil wenn ich Gateway to Gateway, dann kann ich auch sagen, ja, fuck it, dann mache ich einfach, ne?
Naja, es kommt, kommt ja auch drauf an, was für ein Laden du bist.
Ja, Probleme hat auch Palo Alto.
Ah, oh, richtig,
was haben
ne?
die denn schon wieder gemacht? Erzähl mal.
Ja, ne, das Übliche, was kann bei Firewalls, was kann bei Palo Alto so schon so passiert sein? Eine Sicherheitslücke mal wieder, ne?
Mal wieder.
Ja, mal wieder, ja, es tut mir leid.
Was glaubst, sorry. Was glaubst also, du eigentlich, was passiert, wenn Palo Alto mal auf, wahrscheinlich gibt's irgendeinen so einen Intern bei Palo Alto und der macht dann einfach so Steuerung A, Steuerung C für den ganzen PanOS Quellcode und lässt den mal bei so Claude, wie heißt das hier, Mythos mal reinfallen?
Ja, wer weiß. Nein, also ne, Palo Alto, die Firewalls, die sind ja schon... Also ich fand die früher, die sind verbreitet, ja.
Ich finde die auch immer noch geil.
Die sind auch ganz schnuckelig.
Ich finde die auch immer noch nett, ja.
Aber die haben schon Dinge, wo ich die Finger von lassen würde, ne? Zum Beispiel halt so dieses Captive Portal vorne hier, wie heißt das, Secure, Global Secure.
Global Secure irgendwas.
Irgendwas. Ja, einfach weil das sieht nach vorne rum sehr schick aus, nach hinten rum ist es aber dann wieder SSL VPN und wir alle wissen, was es mit SSL VPN auf sich hat. Hoffe ich. Ist nicht schön, nein. Ist nicht schön.
Ja, sie hatten in Global Protect auch die eine oder andere echt krasse Sicherheitslücke, muss man ganz klar sagen.
Ja, genau.
So, aber sie haben jetzt mal wieder eine 9,3 gehabt.
Ja, genau. Eine 9,3 CVSS V.
4.
3 oder 4?
4. 4.
Macht nicht so einen Riesenunterschied, aber ich wollte es nochmal erwähnt haben. Wir sind jetzt bei V4 angekommen. Das ist ein Buffer Overrun gewesen, ne? Buffer Overflow.
Also, da fragt man sich schon, wie kriegen sie das hin, ne? Also in so einer Komponente, also es ging, glaube ich, das Authentifizierungsportal, wie kriegt man da einen Pufferüberlauf hin? Mhm.
Ja gut, für allgemeinen Pufferüberlauf funktioniert, ist klar, aber das heißt, du findest eine Funktion, die in Speicherbereiche reinschreiben kann, die nicht dafür vorgesehen sind. Und ja, es wird auch in freier Wildbahn ausgenutzt. Ist, wie gesagt, betroffen sind übrigens PanOS 10, 2, 11, 1, 1 2, 12, also alles. 1, alles eigentlich, ne? Auf der PA-Serie und auf der virtuellen selbstverständlich auch, weil irgendwie am Ende ist es ja doch wieder PanOS. Nicht betroffen sind die Cloud Next Generation Firewalls.
Prisma und Panorama.
Ja.
Ach, guck mal, da hat das Land Niedersachsen ja Glück, dass Panorama nicht betroffen ist. Müssen sie nur den ganzen anderen Bums patchen, den sie jetzt mit Palo Alto gekauft haben.
Ja, gut.
Genau,
ja,
aber kam am, wann haben sie die veröffentlicht? Am 5. Mai. Und sie sahen Angriffe oder dass die Lücken in freier Wildbahn ausgenutzt wurden. Und wann haben sie dann den Patch rausgehauen?
Das war, warte mal, das hatte, es kamen die ersten Fixes, kamen irgendwie am 13. Mai. Also, ne, es ja, gibt Workarounds, ne, also wir haben Workarounds empfohlen. Natürlich, ja, nur deaktivieren, wenn du es nicht brauchst. Mhm. Ja. Ist klar, ist immer der beste Weg, wenn du irgendwann eine Funktion nicht brauchst, dann schalt sie ab.
Genau.
Ja. Und wenn du es wirklich brauchst, aber das auf ja auch vertrauenswürdige Zonen beschränken kannst, was auch immer vertrauenswürdige Zonen sind, streng genommen.
Hey, wir sind im Internet, ja, da sind alle nett und alle freundlich.
Nein, im LAN sind alle nett und alle freundlich, wollen sie damit sagen. Also, was sind denn vertrauenswürdige Zonen? Erklär mir das mal im Netzwerk. Ist das noch so diese...
Du kannst jedem vertrauen im Internet und im Netzwerk.
Nein, das ist einfach diese Burggraben-Geschichte, die noch so übrig ist, gedanklich. Aber es ist doch ja im LAN nicht sicherer als, naja.
Ja, also, ne, alle Firewalls kennen ja dieses Konzept von vertrauenswürdigen und weniger vertrauenswürdigen Zonen und demilitarisierten Zonen. Aber ganz ehrlich, ey, das ist, ne, Zero Trust, du traust erstmal gar keinem.
Betroffen war das Captive Portal, ne? Mhm. Also.
Ja, Captive Portal nach intern macht ja auch wenig Sinn, oder?
Was für einen Sinn ergibt das in vertrauenswürdigen? Was willst du damit? Ja, was willst du damit machen?
Doch. Du kannst ja bei Palo kannst du ja Policies auch auf User auf User legen. Und klar, die müssen sich dafür authentifizieren. Also da könnte ich mir das vorstellen. Es sei denn, du hast natürlich dann irgendwie so einen lustigen Agent, der auf Domain-Controllern sitzt, der das Event-Log abgrast und wird dann immer der schlimmer. Firewall sagt, yo, der darf, der ist authentifiziert.
Ja, ich weiß nicht, ob Palo Alto das nicht anders macht.
Nee, das machen sie genauso. Nee, WatchGuard macht das auch so. Und Sophos macht das auch so.
Ja, deswegen, ich habe das noch nie bei WatchGuard, nein.
Ich habe das bei Sophos mal implementieren müssen und ich habe das mit Palo mal implementieren müssen. Und das ist nicht schön.
Das ist sehr lange her, oder? Ich glaube, heute würdest du dich mit Händen und Füßen wehren.
Das kommt drauf an. Also, wenn sie sagen, also A, werde ich dafür bezahlt, dann sage ich denen immer noch, das ist eine Scheißidee. Mhm. Wenn sie sagen, ich möchte das aber trotzdem haben, dann kriegen sie das auch. Also es ist ja nicht so, dass ich dann sage, nö. Das würde ich, natürlich würde ich das gerne häufiger machen, aber dummerweise bezahlen die Leute ja dafür.
Ja.
Ja. Und die wenigsten Kunden sind im Business-Umfeld so ein bisschen, stehen halt so selten auf solche Sachen wie, ich bezahle dich dafür und du erniedrigst mich. Ja. Das ist im Business-Umfeld leider sehr, sehr selten.
Nein, ich denke auch gerade drüber nach, ja, gewissermaßen, da geht auch nicht jeder gleich mit um, ne? Also die meisten unserer Kunden, wenn wir sagen, ja, kannst du schon so machen, aber ist eine Scheißidee, die mögen das. Also die finden das gut, weil, ne, dann erzählen wir, warum das blöde Idee ist und dann sagen wir, hast du eigentlich recht, dann lassen wir das.
Wichtig ist ja, wir sagen, das ist eine Scheißidee, aber wir sagen ja auch, warum ist das eine Scheißidee?
Ja, nicht, ich habe keinen Bock da drauf, nein. Selbstverständlich.
Legitim. Ne? Mhm. Interessant ist natürlich, wenn man auch mit anderen Dienstleistern am Tisch sitzt und man sagt, das ist eine Scheißidee, man erklärt, warum das eine Scheißidee ist und der andere sagt, ich will das aber trotzdem so haben.
Ja, natürlich. Ne? Oder wenn du einfach über darlegst, dass etwas eine schlechte Idee ist und der andere sagt, nö, das sehe ich anders. Und sich entspannt zurücklehnt und der Kunde macht es dann trotzdem, weil der andere Dienstleister hat ja gesagt, nö, ist nicht so.
Ich meine, ja, man kann Menschen nicht vor sich selber schützen, ne?
Wir schweifen also, ab, ja.
Ich meine, ganz ehrlich, wenn du jetzt sagst, ich rauche jetzt Crack, ja, dann kann ich sagen, das ist eine scheiß Idee. Wenn du sagst, ich möchte aber trotzdem gerne Crack rauchen, dann, ich kann dich nicht davon abhalten. Also nicht, dass.
Was? Ich erwäge gerade meinen Kaffee zu streichen, also.
Genau, ich streiche meinen Kaffee, damit ich Crack konsumieren kann. Das ist eine super Idee.
Ich bin erschüttert, was du gedacht hast. Ja, okay, was haben wir noch? Es gab die empfohlenen Workarounds, genau, die haben gesagt, also Captive Portal deaktivieren, mach das aus, wenn es geht. Wenn es nicht geht, dann beschränkt den Zugriff auf vertrauenswürdige Zonen, haben dann auch, wenn man das macht, darf man auch den CVSS-Score auf 8,7.
Also 8,7 ist halt immer noch scheiße. Ne?
8,7 ist immer noch verdammt hoch.
Genau,
ja.
Weil der Punkt ist ja leer. Eine 9,3 sagt ja aus, es ist eben über Netzwerk für einen nicht authentifizierten Angreifer möglich, Root-Rechte zu erlangen. Jetzt muss man sich vielleicht das nochmal angucken und das ist, finde ich, was ich so krass finde. Ein Buffer-Overflow, also oder auch eine Out-of-Bounds-Write-Vulnerability, das ist ja ein ganz, ganz klassischer Fehler in einer Softwareentwicklung. Das ist genau das, was du vorher gesagt hast, ne? Also ein Programm schreibt ja dann in einen Speicherbereich, der eigentlich nicht dafür vorgesehen ist.
Genau, viele Daten, also mehr Daten als der Speicherbereich eigentlich.
Und ich glaube, wir kommen gleich nochmal in einem anderen Zusammenhang auf das Gleiche. Und naja, wenn du Root-Rechte auf der Kiste hast, dann ist erstmal Feierabend. Ne?
Ja, klar.
Und gut, auch CVSS4 sagt dann auch natürlich, alles von 9 bis 10 ist kritisch. Ne? Also das ist halt schon ein ziemlicher Klops und ich finde, das ist dann halt, also ich habe mir jetzt, bin ich ehrlich, nicht mehr genau angeguckt, wie die Veröffentlichung dieser Sicherheitslücke passiert ist, weil typischerweise ist es ja so, wenn du solche kritischen Sicherheitslücken hast, dann ist es halt so, dass halt erstmal die Patches kommen und dann geht der Hersteller hin und sagt, ey Leute, wir haben da ein Problem. Ja, dass du die Sicherheitslücke raushaust oder dass die bekannt wird und du hast nicht sofort Patches, ist ja eher ungewöhnlich, ja.
Ja, es kommt halt drauf an, wie die Lücke bekannt wird, ne? Wenn man selber, wenn der Hersteller sie selber rausgibt, dann hat der für gewöhnlich Patches, ja.
Ja, genau. Ja. Und ja, tatsächlich, ne, Palo hatte ja auch im Januar 26 schon mal eine andere schwerwiegende Sicherheitslücke. Da ging es halt darum, dass man halt Firewalls in Wartungsmodus treten konnte. Da kommt jetzt das nächste und ja, das ist halt auch so eine Häufung, ne? Also wenn wir jetzt so mal auf Firewall-Hersteller gucken, dann siehst du halt dummerweise sehr oft FortiGate, du siehst sehr oft Palo Alto, du siehst sehr oft Checkpoint, ne? WatchGuard war jetzt auch in der Vergangenheit häufiger mal dabei. Das ist sicherlich doch bei anderen Herstellern nicht anders. Aber ja, ne, eine Firewall mit einer kritischen Remote Code Execution, das ist so das schlimmstmögliche Szenario, was so passieren kann. Was ist denn ein anderes schlimmstmögliches Szenario?
Moment, das ist jetzt eine sehr offene Frage.
Schlimmstmögliches Szenario ist doch,
Windows-Updates oder was meinst du jetzt?
Also ich sag mal, so schlimmstmögliches Szenario ist, wenn dein guter alter Windows Server 2003 auf einmal nicht mehr funktioniert.
Ja, aber wie soll ich das jetzt sagen? Da hätte man ja schon mal vorher sich mit beschäftigen können.
Hätte, Fahrradkette.
Hätte. Ja, also wenn passiert? Das jetzt ein Desaster ist, dann ja, schlimm genug. Was ist passiert? Ja, jetzt ist es soweit, ne? Sie haben es lange angekündigt, RC4 wird jetzt abgeknipst. Das heißt, mit den April-Updates. Muss anders anfangen. Es fing ja an mit den Januar-Updates.
Genau.
Da kam nämlich eine Funktion hinzu, die bestimmte Event-Log-Einträge baut, wenn RC4 Logins passieren.
Genau. Das jetzt, war so der erste Schritt für vorher, Microsoft zur Abschaltung von RC4.
Vorher war
in
das
Kerberos.
Genau, vorher war das relativ umständlich, die rauszupflücken aus den Event-Logs. Du hast halt deine Anmeldeversuche, also die Anmeldeereignisse durchfiltert auf irgendwie ja Hexzahlen 1.7, 1.8. Das waren dann die entsprechenden Encryption-Types für. Also im Log-On-Event war das die Encryption-Types für RC4. Und das war immer sehr umständlich. Kannst dann immer schön mit Get-Win-Event und Filter XML und sowas. Habe ich ein paar Mal gemacht. Dankenswerterweise gibt es jetzt einen Event, der das sehr direkt sagt. Das sind die Events 201
bis 209.
Dankeschön, 201 bis 209. Und seit Januar sieht man die, wenn RC4 im Netzwerk passiert.
Genau. Warum wollen wir eigentlich kein RC4 mehr haben? Es ist alt und es ist anfällig für das sogenannte Kerberos-Ding. Mhm. Also Kerberos-Ding ist ja ein Szenario, bei dem der Angreifer Kerberos-Service-Tickets für Dienstkonten anfordert und diese Tickets sind halt mit einem Passwort-Hash des Dienstkontos verschlüsselt. Und jetzt kommt das Problem, also RC4, also Rivers Cipher 4, ist ein Algorithmus aus den 80ern, mit bekannten kryptografischen Schwächen. Und der ist seit Jahren wird der schon als unsicher eingestuft, blieb aber halt in Active Directory halt jahrelang aus Kompatibilitätsgründen aktiv. Und jetzt hat Microsoft mal gesagt, so, alte Schwänze werden abgeschnitten. Und damit starten wir im Januar 2026 mit so einer Audit-Phase.
Genau, das war die Audit-Phase. Ja, und jetzt in April-Updates ist es soweit. Ne? Es wurde scharf geschaltet. Ne? Also es wird jetzt, AES wird jetzt, naja gut, AES, ja, ich wollte jetzt gerade sagen, AES wird zum Standard, aber das kannst du so streng genommen ja nicht sagen, das ist ja schon eine Weile vorher passiert. Mhm. Konnten ohne ein explizit gesetztes Attribut, da gibt es dieses lustige MSD, es supported Encryption Type, Types, in der Active Directory. Wenn da nicht drinsteht, dass dieser Account noch RC4 sprechen darf, dann funktioniert nicht mehr. Plus, du musst es natürlich auch auf der Domain-Controller-Ebene auch noch aktiviert halten. Mhm. Ja, bei vielen Kunden gehen wir ja schon proaktiv hin und versuchen das auszumerzen, schon seit mehreren Jahren.
Genau.
Und entsprechend kann es auch sein, wenn das schon nicht mehr erlaubt ist, dann braucht man sich keinen Kopf machen. Wir sprechen natürlich dann wirklich nur vor Umgebungen, wo Systeme laufen, die noch kein AES können. Hm. Und das letzte, wo das der Fall war, war Server 2003.
Genau.
/ Windows XP natürlich.
Richtig. Oder halt eine andere Systeme. Es gibt natürlich so ein paar NAS-Systeme, Linux-Systeme und so weiter, die möglicherweise auch, wenn sie Kerberos sprechen, halt nur RC4 als einzigen Cipher für Kerberos supporten. Und man sollte jetzt, also wie gesagt, jetzt mit den April-Updates haben sie halt RC4 abgeknipst, da gab es dann halt noch ein Fallback, man konnte es halt nochmal wieder aktivieren, aber im Juli 2026 wird RC4 als unterstützter Verschlüsselungstyp auf Domain-Controllern wirklich gesperrt. Es gibt dann auch keinen Rollback mehr, außer du konfigurierst explizit auf Computerkonten dieses MSDS Supported Encryption Types und sagst, ja, da bitte RC4.
Ja. Ich überlebe auch gerade, wir haben ja gerade gesagt, ne, Server 2003/XP, gibt es noch andere Szenarien, wo wir RC4 noch begegnen könnten?
Trusts?
In alten Domänen, wenn niemals das KB-TGT-Passwort, also wenn Domänen vor 2008 aufgesetzt wurden und einfach immer wieder hoch migriert wurden, neue Domain-Controller rein. Auch dann kann es sein, dass der KB-TGT selber noch kein AES kann. Ja, das heißt, da muss man einen Passwort-Rollover einmal machen. Wenn der es nämlich nicht kann, dann kann der Rest der Welt es auch nicht.
Trifft aber auch auf alle Benutzerkonten zu,
genau, korrekt.
Die ein Kennwort haben, was niemals geändert wurde.
Genau, also das vor, das zu Zeiten erstellt wurde.
Genau.
Ich meine, der KB-TGT wird ja immer ganz am Anfang erstellt und wenn der halt immer wieder mitgeschleift wurde, dann, na, das muss man tatsächlich mal ändern. Benutzerkonten, ja, wenn die Domäne mit Server 2003 aufgesetzt wurde und dann das Benutzerkonto, dann sind die Leute möglicherweise auch schon
in Rente. Typischerweise so Servicekonten, ne?
Ja, nein. Oder Servicekonten, an die man nie dran geht. Also grundsätzlich da auch eine, ja, dass man mindestens einmal seit 2008 irgendwie ein Passwort-Rollover gemacht haben müsste, sollte.
Und jetzt kommen wir wieder zu dem Bildungsauftrag, den wir haben. Ja, Juli 26. EC4 wird abgeknipst. Ja, dann es wird Unternehmen geben, wo dann irgendwas anfängt zu fackeln, was noch gebraucht wird. Ja, und dann könnt ihr hingehen, wenn ihr zum Beispiel noch Server 2000, Server 2003 habt, Windows XP-Kisten habt, die an AD hängen und die weiterhin am AD hängen müssen, dann nehmt ihr diese Computerkonten, geht in Active Directory User und Computer, erweiterte Ansicht einschalten und dann bearbeitet ihr das MSDS Supported Encryption Types Attribut, ja, und konfiguriert dort entsprechend wieder, ich glaube es ist 0x18 18 oder 17? 17.
Ah, das eine ist irgendwie HMAC, das andere ist,
na. Okay,
ihr
könnt dann explizit für diese Computerkonten wieder RC4 aktivieren. Wenn ihr das getan habt, geht ihr bitte sofort zu eurem Hausjustiziar, Legal oder sonst irgendwas. Lasst euch die Unterlagen für eure Cybersecurity-Versicherung geben und zündet diese an. Ja, weil die braucht ihr dann nicht mehr.
Ja, ist so. Ist hinfällig dann, genau. Ne? Na, also solche Dinge. Im Schadensfall kann einem das zum Verhängnis werden.
Ne, Cybersec-Versicherungen sind sehr gut da drin, genau rauszufinden, was passiert ist. Und wenn sie irgendwas finden, das muss mit dem Angriff nicht mehr was zu tun haben, aber was den Eindruck erweckt, dass ihr das Thema Security nicht ernst genommen habt, dann werden sie sagen, nö, zahlen wir nicht. Ja, das können Versicherungen halt leider.
Ja, das ist richtig. Und ich glaube auch, ich befürchte auch, selbst mit seitenweise Risikobewertungen, tralala, kannst du dich damit nicht rausreden.
Genau, also ich meine, auch wir werden ja immer mal wieder gefragt, ob wir halt eine Risikoeinschätzung zu bestimmten Sachverhalten schreiben. Es gibt ja auch Fälle, wo man halt Risiko akzeptieren kann. Wenn ich jetzt gebeten werden würde, zur Aktivierung von RC4 über Juli 2026 eine Risikobewertung zu schreiben, würde ich den Kunden fragen, ob er dumm ist.
Ja. Weißt du, wo es auch, glaube ich, bis heute immer noch Standard ist?
Wo?
Bei AD Trusts.
Ja, Trusts, genau. Du musst nämlich, wenn du Trusts baust, immer noch sagen, ja, der kann AES.
Ist das immer noch so? Ja. Weil ab irgendeinem Punkt war es ja auch so, dass wenn man sich nicht einigen konnte, dass der KB-TGT immer auf RC4 zurückfällt, das haben sie ja erst irgendwie vor 2-3 Jahren oder sowas geändert. Das heißt, er fällt jetzt immer auf AES zurück, standardmäßig. Haben sie das dann in dem Zuge nicht auch geändert? Ich bin mir nicht sicher, aber ich weiß, dass der Haken immer noch da ist.
Das werden sie, ich glaube, an der Stelle werden sie das nicht angepackt haben.
Ich bin relativ sicher, dass sie das nicht angepackt haben, weil ich meine, ich habe eine Umgebung, wo wir haben eine Umgebung mit Trusts, die ist noch nicht so alt. Das heißt, doch, da musste ich den Haken setzen wegen RC4.
Ja, ach, ja. Also, ne, liebe Kinder.
Ja, aber was ist denn eigentlich, wenn jetzt iS nicht geht und RC4 nicht geht, was passiert denn dann?
Dann springt der Deckel der Mülltonne auf und NTLM springt raus und sagt, hallo, hello there.
Ja.
Ja, ja, Central NTLM. Ja. Ja, genau, dann kommt NTLM wieder zum Zuge. Da sind sie ja auch dran, das auszumerzen.
Ja, wobei ich, wenn du dich heutzutage umguckst, du siehst halt immer noch unfassbar viel NTLM. Hm. Aber ganz, ganz wenig RC4, weil üblicherweise, wenn du es, wie gesagt, wenn Passworte immer mal geändert wurden, ja, KWCGT mal angepackt wurde, dann ist es heute normalerweise
anders. Ja, das liegt aber halt einfach daran, weil NTLM halt Fallback ist, wenn Kerberos nicht, also Kerberos generell nicht funktioniert.
Ja, genau.
Ne? Ne. Und da reicht es ja einfach schon, ne, eine Firewall steht dazwischen, die nicht richtig konfiguriert ist. Ne? Also theoretisch auch einfach die Line of Sight zum KDC ist nicht da, dann fällt sie halt automatisch auf NTLM zurück.
Und irgendwie habe ich Drucker auch in Verdacht.
Immer.
Drucker, Druckserver, irgendwas ist da immer, was NTLM schreit.
Immer, ne? Immer.
Oder?
Ja. Immer. Ja. Leute, denkt an die Umwelt. Einfach genau. Drucker abschaffen.
Ja. Einfach, wir haben auch so, gibt hier so einen Baumaschinenhersteller, da können wir Kontakte herstellen, wenn ihr da drüber fahren wollt nochmal.
Genau.
Ja, Walz oder so. Gerne. Oder einfach mit dem Bagger.
Ich habe ja gerade noch einen Ausbildungsvertrag unterschrieben. Ich habe wahrscheinlich total entsetzt, wie viel Papier ich da wieder in der Hand hatte. Das ist unfassbar, ey. Ich gleich wieder einen Baum pflanzen zu Hause. Mm. Ja, dann gab es noch eine zweite lustige Geschichte. Da bin ich auch in Verbindung mit einem Kunden, ne, Grüße gehen raus, an den Michael, drüber gestolpert. Bei dem Kunden haben wir so ein paar PAWs, so ein paar Privileged Administration Workstations, die halt auch so ein bisschen schwer weggesperrt sind.
Ja, also so richtige
so, PAWs. Ja, so richtig mit ja, kein genau. Internet und so. Ne?
Nicht alles, was Leute PAW nennen, ist eine PAW, aber ich glaube, das sind da wirklich
PAWs. Das sind wirklich PAWs, genau. Ne? Okay. Also da gibt's kein Internet und so. Aber die müssen ja auch gepatcht werden, das muss ja so sein. Und mit den Januar-Updates trat ein Problem auf, das erst ein paar Wochen später offiziell bestätigt wurde. Nämlich in Umgebungen ohne direkte Internetverbindung schlägt das Herunterladen von Windows-Updates über Vesus fehl. Jetzt stellt man, okay, ich habe kein Internet, ich habe ein Vesus.
Dafür habe ich ja ein Vesus.
Genau, dafür habe ich ja ein Vesus. Ne? Und Fun Fact, das haben wir ausprobiert, es ist nicht nur so, dass es mit einem Vesus ist, sondern du kannst dieses Update auch nicht per Hand installieren. Also wir haben dieses Update aus dem Update-Katalog runtergetragen. Ja, wir haben es quasi in diese Umgebung rübergetragen. Mhm. Ja, und haben gesagt, hier installier. Nö. Das schlägt dann nämlich mit einem Fehler 0x800, 1000 und 2 fehl.
Ja, und das hast du dann in den Fehleranalysator reingeworfen.
Also ein bisschen zur Historie, also mit dem Preview-Update Januar 26, da gab es eine Änderung im Verhalten, was Timeouts angeht beim Starten von Download-Vorgängen. So. Die Updates im Februar 26, die konnten dann noch runtergeladen werden. Mhm. Ab März bis Mai schlug das dann fehl und die Geräte konnten dann halt weder über Windows Update noch über den Vesus halt irgendwie gepatcht werden. Also auch wenn du den Dingern Internet gegeben hättest, hätten sie keine Updates runterladen können.
Ach.
So, und jetzt kommt was Cooles. Jetzt kommt wieder unser Freund Günther Born. Ja.
Ja.
Da gab es nämlich am 13. Mai tatsächlich die ersten Berichte zu diesen Vesus-Download-Fehlern und am 15. Mai hat Microsoft das Problem offiziell bestätigt und hat ein KIR, ein Known-Issue-Rollback veröffentlicht. Ja. Kriegst du so eine MSI, installierst, findest
ja, siehst du da jetzt einen zeitlich?
In der lokalen GPU findest du dann entsprechend einen Rollback, den du aktivieren kannst. Total, total witzig.
Das ist witzig, aber du siehst auch keinen zeitlichen Zusammenhang zwischen den Einträgen in Burns IT-Blog und Microsoft. Also,
nein, wir wollen damit nicht den Eindruck erwecken, dass man in Redmond Günther Angst Borns hat. Blog gelesen hat und gesagt, oh, scheiße. Ne? Da schmeißen wir jetzt ein ganzes Dev-Team drauf, das muss gefixt werden, sonst, ne?
Ja.
Grund dafür waren, dass die betroffenen Clients eine CRL-Prüfung nicht durchführen konnten, weil sie keinen Internetzugang hatten.
Ne? Ups. Sagen wir doch einfach mal, so einem Windows ist zu 99% der Zeit so eine CRL eigentlich egal.
Ja.
Seien wir doch ehrlich. Ja, aber bei sowas.
Das ist schon witzig, ne, weil tatsächlich.
Das ist leider an vielen Stellen.
Ja.
Mangelhaft.
Mhm. Ja, ne. Also gibt ja auch so ne, also wir hatten ja Chrome oder Edge jucken ja sich auch so, CRL und OSCP juckt die ja nicht.
Mhm.
Windows Betriebssystem ja schon, ne?
Das, ja, man ja manchmal. Ja, das Betriebssystem schon. Das kann schon sein. Ja.
Und es gibt dann auch ein Workaround, dass man eben entsprechend diese CRL-Prüfung für ein System Account deaktivieren kann. Und ja, dann kann man halt auch wieder dieses Update installieren.
Ach, das ist ja lustiger. Also man kann das für den Account System kann man es ja.
Hackyusers.default.
Okay, ja. Ja gut, aber ist ja dann ein Known Issue, es hat einen Fix und
Muss man natürlich jetzt auch wieder ein bisschen einordnen, weil
muss
ich sag mal.
Muss man erstmal hinterkommen.
Ja, also ne, wir ordnen das jetzt kurz ein. Also ne, RC4, sinnvoll, lange angekündigt, ja, trotzdem brannte Günther Borns IT-Block, ja, weil Admin sagt, kaputt, Microsoft, jada jada, ja, obwohl man sagen konnte, ey, seit Januar hättet ihr eigentlich diese Events sehen müssen. Ja, also auf Microsoft wurde eingeschlagen, obwohl sie etwas richtig gemacht haben und die Admins einfach nur nicht ihren Job gemacht haben. So, jetzt aber dann Fail 2, ja, zu Recht auf Microsoft eingeprügelt. Also, ne, auch hat das Blog von Günther wieder gebrannt und ja, diesmal zu Recht.
Ja.
Ne? So. Und naja, aber so, jetzt haben wir auf Microsoft eingeschlagen, aber wir sind ja noch nicht fertig, wir haben ja noch ein paar.
Ach ja,
ja, ja.
Ja, ach nein.
Doch, 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 jetzt geht's weiter.
Also 4 Wochen ist vielleicht dann doch zu lang, also da passiert ja, glaube ich zu viel.
Müssen, ja, ja, wir müssen wieder alle 2 Wochen und vielleicht müssen ich wir uns auch. Mal nicht so auf Security und ja. Irgendwelche Fails konzentrieren.
Vielleicht erzählen wir mal wieder lustige Sachen.
Ja, das hier ist kein Happy Podcast mehr.
Nee. Also wenn wir da müssen wir thematisch müssen wir nächstes Mal vielleicht ein bisschen, weil wir hatten ja dann auch noch so ein paar kleinere Issues bei Linux-Systemen. Jetzt fragt man, wie Linux, welche Linux ist?
Alle.
Wirklich alle.
Und ganz ehrlich, da ist vom Server bis zum Toaster ist da alles dabei. wir haben also im Zeitraum April, Mai, innerhalb von nur 2 Wochen 3 richtig fette Kernel Vulnerabilities gehabt. Also wo ein normaler Benutzer ohne Rootrechte innerhalb von wenigen Sekunden zum Root wird. Mhm. Und wie sich das für vernünftige Sicherheitslücken gehört, haben die auch alle coole Namen. Nämlich Copy Fail, Dirty Frag und Fragnesia.
Fragnesia,
okay.
Behaupte ich.
Ja, wahrscheinlich
ich weiß
richtig.
Es nicht, aber wahrscheinlich.
Pass auf. Und die gehören zur gleichen Fehlerklasse wie die 2022er Lücke Dirty Pipe und das noch ältere Dirty Cow.
Ja, Dirty Cow, okay, ja.
Ja.
Oh, okay.
Wobei Cow, ne, COW groß geschrieben, ja. Also Copy on Write.
Ja, okay.
So.
Boah, das ist aber, da habe ich mich jetzt, jetzt wo du das sagst, ich erinnere mich sogar daran. Ha, lange her.
Ja, lange her. Gut, das Positive erstmal, es ist keine ausnutzbare Remote Code Execution. Ja, sondern ich brauche wirklich lokalen Access. Also ich muss halt irgendwie auf dieser Büchse per Konsole, per SSH, per Telnet irgendwie drauf sein.
Hast du gerade Telnet gesagt? Ja, gut, im Prinzip. Mhm.
Ja.
also und, es ist ja auch wirklich, also wir sagten gerade alle, ne, also es sind wirklich alle Linux-Distributionen betroffen.
Ist eine Kernel-Vulnerability, also da ist natürlich dann alles mit dabei.
Also alle, ich sag mal, ab. Wir hatten eine Jahreszahl rausgehauen, ne? Seit 2017.
Ja, genau.
Ja, also, wer weiß, vielleicht gibt's noch ältere Systeme.
Da kommt noch mehr. Also Punkt ist ja der, wir sagen jetzt ja gerade lokalen Zugriff, ja, okay, SSH, Telnet, lokal, ja, es reicht aber auch schon dann irgendwie so eine CI/CD-Pipeline, Computer-Container, irgendeine Web-App und zack, bist du halt auf der Kiste drauf und kannst dir dann über diese Lücke halt via Local Privilege Escalation die Root-Rechte holen. Alles Kernel 4.14 oder neuer, und ja, das ist glaube ich so 2.16, 2.17, ist betroffen. Und was für uns natürlich wichtig ist, wir reden natürlich jetzt von Linux-Distributionen, aber eigentlich ist eine Kernel-Vulnerability, das heißt, alles, wo irgendein Linux-Kernel draufläuft, ist betroffen. Also jetzt zum Beispiel auch Nutanix AHV, AOS, ist betroffen.
AOS CX-Switches.
Aruba AOS CX.
Ja, ganz ehrlich, Cisco wird auch betroffen sein, behaupte ich jetzt mal.
Ja, Alcatel.
Alcatel garantiert.
Genau, Alcatel Lucent Enterprise, also AL-Switches sind garantiert auch betroffen. Firewalls, ja. Der komplette Blumenstrauß. Und jetzt, wenn man sich das Ganze mal anguckt, Copy-Fail, das ist der CVE 2026-31431, CVSS-Score 7,8.
Ja, 7,8.
Ah,
ja, 7,8 ist größer 7, ne? Ja. Aber es ist keine 9,
genau, also ist ein Fehler im Modul ALGIF-AHEAD.
Ach Gott.
In der Linux-Krypto-API und durch eine Kombination von Sockets und Syscalls kann halt ein unprivilegierter, also normaler Benutzer ganz gezielt 4 Bytes in einem Page-Cache schreiben. Also in einem RAM-Bereich, wo der Kernel ausführbare Dateien cached und indem er dann zum Beispiel eine Set-UID-Binary, also SU zum Beispiel, im Page-Cache manipuliert, wird beim nächsten Aufruf der eigene Code ausgeführt und zack, bist du root. Also das ist keine Race-Condition oder so, sondern das ist schlicht einfach, ja.
Ein Umgehungstrick.
Ja, einfach scheiße. Ja, 732 Byte Python-Skript reicht aus.
Das, genau, ich habe irgendwie 732 Byte to hell oder irgendwie sowas habe ich noch als Titel irgendwo gelesen. Ja.
Genau. Ne, also Dirty Frag kam dann, also das ist der CVE 43284 aus 2026, beziehungsweise 43500. Die kamen dann am 7. Mai und ja, ist ungefähr eine Woche danach. Was da ein bisschen hässlich war, ist eine Woche nach Copyfail entdeckt worden, aber das Embargo wurde eben durch Dritte gebrochen, bevor Patches rauskamen. Ja, also ein Proof of Concept Exploit war halt vor den Vendor Patches raus. Ja, das ist schon kacke. Ja, das ist kacke. In dem Fall waren es dann auch zwei Schwachstellen, also eine Verkettung von zwei Exploits, einmal in IPsec ESP und einmal RPC. Und wenn das kombiniert wurde, dann konnte man eben entsprechend auch Page Cache, also Write Primitive auf dem Page Cache erhalten. Interessant, Dirty Frag funktioniert natürlich, da es eben andere Schwachstellen nutzt auf Systemen, die, sag ich mal, wo halt eine Mitigation gegen Copy Fail schon angewendet wurde. Ne? Mitigation bei Copy-Fail war eben das Modul ALGIF-AD zu deaktivieren. Konnte man einfach in der modprobd entsprechend dann ein entsprechendes Conf-File erstellen. Problem dabei, ne, so Lux, SSH, TLS können davon beeinträchtigt sein. Die Mitigation war dann bei Dirty Frag ähnlich, halt ESP4, ESP6, RX-RPC-Module deaktivieren. Gut, damit habe ich mir dann im Zweifelsfall natürlich auch IPsec-VPN-Funktionalitäten abgeknipst. Und ja, Fragnesia auch wieder ähnlich, ja, ist eine Variante dann von Dirty Frag im ESP in TCP-Subsystem. Da gibt es dann auch ein Red Hat Advisory von, das haben wir mal verlinkt. Interessanterweise, es gibt so ein paar Distributionen, die das betroffene Modul gar nicht mitliefern. Ich hatte irgendwie gesehen, so Amazon, Linux und Bottle Rocket liefern das gar nicht mit. Also da scheinen dann auch nicht alle Systeme betroffen zu sein.
Okay.
Aber ja, ordentlicher Blast Radius.
Ja, jetzt, du hattest eingangs gesagt, irgendwie Copy-Fail kam so Ende April, Anfang Mai, dann Dirty Frag. Ich glaube, Patches für Copy-Fail kamen vor 2 Wochen oder so, ne? Also das üblicherweise, die Kernel-Updates kamen dann so auch erst vor 2 Wochen, ne?
Ja, genau, das hat alles ein bisschen gedauert.
Ist, Dirty Frag ist ja, da brauchst du ja keine Kernel-Updates für, aber oder?
Nee, ich glaube, separate gab es dafür dann nicht.
Das weiß ich nämlich nicht. Also ich weiß nicht, ob es da überhaupt schon Patches für gibt. Das habe ich nämlich nicht mitbekommen. Ich habe es für Copyfail mitbekommen, aber nicht für.
Ja, es ist halt schon interessant, ne, weil das sind 3 Lücken, die alle ungefähr in die gleiche Fehlerklasse gehören. Hunbu Kim, also der hat Copyfail, also das war der Typ, der halt Dirty Frag, sag ich mal, ausbaldowert hat, gefunden hat. Der hat halt Copyfail als Inspiration genommen und dann, ne, wie man das so macht, so nach ähnlichen Lücken gesucht. Und das zeigt eigentlich, naja, wenn einer so ein Bug gefunden wurde, der nach einem bestimmten Muster funktioniert, dann sollten Hersteller halt auch mal gucken, links und rechts, ist da vielleicht noch was möglich. Okay. Da kommt natürlich dann auch sowas wie Claude Mythos oder sowas ins Spiel, weil ich glaube, wenn, ich meine, das ist ja jetzt doch sehr geschlossen, ist halt nur bestimmten Unternehmen zugänglich, aber ich glaube, wenn das mal durchschlägt, dann haben wir noch ganz andere Probleme. Ja, insbesondere wenn dann das Responsible Disclosure halt nicht funktioniert.
Ja, ganz genau. Das ist auch eine miese Geschichte, ne? Ja.
Und ja, da muss man halt mal gucken, und da ist jeder jetzt auch angehalten, mal so durch seine Infrastruktur durchzugucken und entsprechend mal zu patchen, weil ganz ehrlich, da habt ihr hier noch zu tun.
Ich habe da kürzlich mit jemand anders auf ein paar Linux-Maschinen geguckt, in einem ganz anderen Kontext. Vorgestern oder so, war ein anderer Dienstleister. Ne? Mhm. Und ich sah ihn so mit SSH und Login Root und ich so hab mal nichts gesagt erstmal und er sagte, oh, guck mal hier, Access den, aber was habe ich denn hier? Ich so, ja, du weißt ja, standardmäßig ist es aus, ne? Ja, nee, ich mach mir das mal an. So. Sag nix. Und dann fing er von alleine an zu erzählen, ja, mein Chef hat auch gesagt, ich soll mal hier die 200 Linux-Kisten, die wir da irgendwie haben, die müsste ich jetzt ja auch mal patchen wegen Copyfail. Aber ich habe ihm gesagt, das brauchen wir gar nicht, weil wir haben ja keine unprivilegierten User, wir haben ja nur den Root.
Geil.
Ich kann wirklich nicht viel mit Linux. Also, ne, es ist. Aber.
Nein.
Da wusste ich nicht so genau, wie ich da reagieren soll. Ich habe mich gemutet.
Ja.
Und aus dem Fenster geschaut.
Ja, das ist wahrscheinlich auch die einzige sinnvolle Maßnahme dabei.
Ja.
Eigentlich, ja. Nein, das ist tatsächlich in meinen Augen absolut daneben.
Ja.
Ja, also es gibt Gründe, warum Root-Login per SSH per Default abgeschaltet ist. Es gibt viele gute Gründe, warum der Root-Account per se vielleicht deaktiviert sein sollte, ja. Wir haben Sachen wie sudo, wir haben Sachen wie Doit oder so. Ey Leute, es muss nicht sein.
Na, ich meine, wenn man gerade anfängt, irgendwie am Anfang sich da die ersten Male reinnördelt, dann weiß man das alles nicht. Ne, da muss man ja erstmal ein bisschen was drüber lernen und ein bisschen was sehen. Ja. Das war bei dem Kollegen aber nicht der Fall so.
Ja, ne? Ja, das sind die gleichen Leute, die dann auch sowas wie SE Linux abschalten.
Das ist mein favorite pet peeve. SE Linux. Nein, ich die letzten paar Jahre habe ich SE Linux immer geschafft anzulassen.
Sehr gut. Ne? Sehr
so
gut.
Mit Auditurla und so weiter kann man, naja, das geht
schon. Ich bin halt immer noch fasziniert. Also, ne, wir hatten ja schon vor, keine Ahnung, 30 Jahren hatten wir, oder ich sag mal, 25 Jahren, wir hatten halt Airbug auf Unix, ne? So richtig Airbug.
Ja,
Ja. Da fragt man sich schon, warum es das nicht heute auch noch gibt. Was ist eigentlich mit ClearPass?
Ist nicht betroffen. Nein, ClearPass ist nicht betroffen. Also Aruba hat die geklärt. Was noch in Klärung ist, sind Aruba Instant Access Points, also IAPs. Mhm. Auf Instant On habe ich nicht geachtet, ehrlicherweise.
Ja, gut, aber du kannst ja davon ausgehen, dass alles, wo irgendwo Linux drauf ist, betroffen ist. Oder vieles halt, ne?
Ja.
Und das ist ja tatsächlich relativ viel Netzwerk-Equipment. Also wir wissen ja auch hier die Alcatel Stella Access Points, auch ein Linux drauf, ne?
Ja.
Die werden natürlich auch betroffen sein. Also da müsst ihr jetzt tatsächlich mal bei den Herstellern eurer Wahl einfach mal die entsprechenden Portale im Auge behalten, die entsprechenden Sicherheitsmeldungen mal abonnieren, um zu gucken, was da an Updates kommt. Und ja, es ist eine Local Privilege Escalation und trotzdem gehört das gepatcht. Punkt. Ja. Da gibt es ehrlich gesagt keinen Grund, das nicht zu tun. Ich habe meine Kisten, soweit es geht, alle schon gepatcht. Aber gut, da habe ich auch.
Du hast ja selber ein paar Kundenkisten, haben wir auch gepatcht, ja.
Nee, das eigentlich haben wir da alles durchgepatcht.
Ich sag ja, Kundenkisten haben wir auch gepatcht. Ist ja schön, dass du deine privaten Kisten patcht. Wir haben auch, ne, falls hier unsere Kunden zu hören, haben eure auch gepatcht.
Genau. Also zumindest für die, wir Managed Service machen. Ja,
Hust.
Genau. An den anderen gehen wir nur vorbei. Da gucken wir und sagen,
hast du aber ein Problem.
Da müsst ihr aber auch mal da Patches installieren.
Genau.
Aber kein Managed Service drauf. Blick. Ja.
Ja. So sad.
Ja, was muss ich denn machen, um da Patches zu installieren? Managed Service buchen.
Kannst mal nicht. Bring mal ein paar Kekse mit, genau.
Nee.
Du kannst ja Münzen einwerfen.
Genau, Münzen einwerfen. Oder Cola-Kracher. Bei guten Freunden auch Cola-Kracher. Aber nur bei guten
Freunden. Boah, jetzt habe ich Lust auf Cola-Kracher.
Verdammt. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Bei so viel Scheiße in den letzten 4 Wochen brauchen wir gar keinen Aufreger der Woche.
Nö, aufgeregt haben wir uns wieder.
Genug.
Letztes Mal auch.
Genau. Hm? Ja, ich sag dir, Claudia, das ist ja kein Happy Podcast mehr, ne?
Ah, da müssen wir was dran ändern.
Also ein tiefes Teil der Tränen.
Aber wir haben trotzdem noch Spaß an der Sache.
Genau, wir kommen wieder. Keine Frage. Mhm. Bewertet uns schön bei iTunes und auf den Plattformen eurer Wahl. Ne, wir brauchen auch noch ein paar 5-Sterne-Bewertungen. Wer keine 5 Sterne geben will, soll gar nicht bewerten, mir eine E-Mail schreiben, warum er keine 5 Sterne geben will. Ich antworte also auf jede E-Mail.
Feedback genau. Nennt man das.
Ja. Genau. Mhm. Und wer Sticker haben möchte, der kann mal in die Shownotes gucken, ganz runterscrollen. Da steht eine Adresse, da könnt ihr einen an euch frankierten Rückumschlag hinschicken und dann schicken wir euch Sticker.
Das machen wir.
Genau. Und wer noch nicht genug von uns hat oder von mir hat, der kann auch noch der Technik, Faxinformatiker, hint, da gibt's noch eine Folge, die veröffentlicht werden sollte. genau. Und dann hören wir uns in Bälde wieder.
Im Bälde, genau. Wir sagen jetzt, wir kündigen es nicht an. Aber bald.
Bald. Wir kommen wieder, keine Frage. Bis dahin. Tschüss.
Mach's gut. Tschüss.